Vielleicht ist schon eine Weile her, dass du kleine Kinder hast. Vielleicht ist es aber auch ganz aktuell. Wenn dein Kind auf die Nase fliegt, mit dem Velo oder sich irgendwo anschlägt, weh macht, wie ist die Reaktion? Gut. Blödes Velo. Und was macht es, wenn es brüllt? Genau, es geht zu der Mutter oder auch zum Vater. Zu den Eltern. Es ist ganz selbstverständlich, dass man zu den Eltern geht, das Kind will. Meine Eltern helfen mir. Ich habe es nie erlebt, dass Kind kommt und sagt, Papi, wenn es dein Willen ist, dann hilf mir doch jetzt. Also sind eure Kinder so zu euch gekommen. Wenn es dein Willen ist, dann tu mich doch desinfizieren. Dann machen wir doch ein Pflaster. Und wenn ich Fieber habe, wenn es dein Willen ist, dann hilf mir jetzt. Nee! Also wenn mein Kind so käme, würde ich alle sagen, hallo? Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass nicht könnte mein Wille sein, dir zu helfen? Wenn das so wäre, müsste ich ernsthaft mich überlegen, wie mein Verhältnis zu meinen Kindern ist. Vielleicht spürt ihr ein bisschen den Link, auf was es rausläuft. Mit welcher Einstellung, mit welchem Vertrauen gehe ich zu Gott, zu Jesus, wenn ich etwas habe? Wenn ich krank bin, wenn ich traurig bin, wenn ich eine Situation habe, die ich nicht durchsehe. Jesus stellt den Vater vor und sagt, schaut ihr liebe Leute, ihr, die böse oder sündig sind, ihr wisst, wie man dem Kind gut tut. Es ist für euch das selbstverständlich, dass ihr euch dem Kind helft. Und jetzt kommt es. Wie viel mehr? Mehr. Der Vater im Himmel, der auf dich reagiert, der Gutes tut, wenn du ihn darum bittest. Wenn du mit dem heimgehst, ist schon viel. Das Keiben Misstrauen Gott gegenüber. Dass Jesus sagt, wie viel mehr Gott. Und der Vater schickt Jesus auf die Erde, und in Jesus hat er sein ganzes Wesen gezeigt. Er hat gezeigt, wie Jesus, wie Gott auf Menschen reagiert, auf die Not. Und wenn man jetzt das Leben von Jesus anschaut, erstaunt es sich nicht, dass die Evangelium voller Heiligen sind. Voller Wirken Gottes, wie Jesus auf die Not reagiert von den Menschen. Auf Kranke reagiert. Was denken wir, was ist in Jesus abgegangen, wenn er einen Kranken gesehen hat? Es ist doch jedem das Gleiche abgegangen, wie Eltern, die ein Kind sehen, blüten. Ein Helferdrang. Dem armen Kind möchte ich helfen. Oder nicht nur ich möchte, sondern ich tue es. Das Kind, das kommt, man nimmt sie dem und man hilft. Und so das Bild bringt jetzt Jesus und sagt, so und noch viel, viel mehr ist der Vater, so und noch viel, viel mehr bin ich. Und so und noch viel, viel mehr sollen ihr werden, weil ihr werdet ja eins mit mir. Also wenn wir krank sind, wenn wir verletzt sind, das soll unser Herz pochen. Wir wollen helfen. Wir selber können nicht, wir können zwar ein Pflaster verteilen, aber die Heilungskraft ist bei Jesus. Jesus begegnet Menschen. Und will sie anrühren, heilen. Das will er, mal grundsätzlich. Aber ich möchte ja selber unsere Erfahrungstheologie, sage ich dem. Es tut uns immer wieder ein Schnippli schlagen. Wir machen Erfahrung, wir beten und es passiert nicht so, wie ich gemeint gerade. Das nehme ich mit in die nächste Situation und denke daran, als letztes Mal ist doch auch nicht gewesen. Ja, ich lasse mich nochmal aufs Wagnis sein und das dritte Mal. Ja, glaub nicht, man muss das relativieren, das wird auch anders verstanden sein. Jesus begegnet Kranken. Das ist das Thema von heute. Wir lesen eine Geschichte aus dem Lukas 5, Vers 17 bis 26. Dirin tut die uns vorlesen und sie ist auch da beimet.
Jesus heilt einen Gelähmten. Eines Tages saßen einige Pharisäer und Schriftgelehrte dabei, als Jesus lehrte. Die Männer waren aus den Dörfern von ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem hergekommen. Und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Da trugen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie versuchten, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, doch es gelang ihnen nicht. Schließlich stiegen sie auf das Dach, nahmen ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter die Zuhörer hinab, Jesus direkt vor die Füße. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Für wen hält dieser Mann sich? Sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten zueinander. Das ist doch Gotteslästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, was macht ihr euch für Gedanken in euren Herzen? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf und ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuschauer. Sie priesen Gott und sagten immer wieder, heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen.
Danke, Irene. Ich finde eine ganz spannende Geschichte und die beinhaltet so viele wichtige Details oder einfach Situationen. Darum, es lohnt sich, wenn ihr daheim dieser Geschichte noch selber nachgeht und die wirklich so auseinandernehmt und erforscht. Man kann die Geschichte aus ganz verschiedenen Standpunkten anschauen. Man kann sie aus Sicht vom Gelähmten anschauen. Man kann sie aus Sicht von diesen Trägern oder von diesen Freunden angehen. Man kann sie von Jesus her lesen oder von den Pharisäern. Ich habe versucht, so verschiedene Sachen reinzunehmen, verschiedene Gedanken. Die Geschichte findet statt in Kapernaum. Das ist das kleine Dorf, oder es war damals recht gross gewesen, gerade am See Genezareth. Jesus hat freiwillig gewählt, von Nazareth auf Kapernaum zu ziehen und dort zu wirken. Es heisst, er war in einem Haus, hat predigt und das ganze Haus war pumpevoll. Also mehr als jetzt hier. So voll, dass man nicht einmal mehr rein hätte können. Also, das heisst, der Markus glaubt, nicht einer hätte mehr rein können. Also wirklich prägelt voll. Was sind denn das für Leute, die hier gekommen sind? Man kann fast sagen, es sind zweierlei von Leuten. Gerade in dieser Geschichte vorher ist es nämlich so, dass Jesus einen leprakranken Mann heilt. Jetzt hat das ziemlich viel Aufregung ausgelöst, weil damals war das so, ein leprakranken Mensch heilen, hat es geheißen, das kann nur der angehende Messias. Also wenn einer einen leprakranken Mensch heilt, ist das ein Zeichen, dass da könnte Messias auftreten. Jetzt ist also Folgendes passiert, der Sanhedrin, das sind die obersten 70, glaube ich, die über die Lehre der Juden gewacht haben. Bei denen ist etwas abgegangen, so eine messianische Bewegung. Wenn so etwas passiert, haben sie den Auftrag, in zwei Phasen zu schauen, was läuft in ihrem Land. Die erste Phase ist, sie schicken eine Gesandte, also eine Mannschaft aus, die soll jetzt einfach mal beobachten. Und so ist das passiert. Jetzt heisst es nämlich, die sind von Jerusalem gekommen, die sind aus den ganzen Dörfern rundherum gekommen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, man könnte sagen, so die Theologen vom Land, die gehen schauen, einfach in der ersten Phase, was jetzt da passiert mit Jesus, was der da macht, ob das könnte etwas sein, ein Zeichen für einen angehenden Messias. Nach diesen Beobachtungen gehen sie zurück in das Gremium und dort wird dann diskutiert, ob man das weiter verfolgen muss. Wenn ja, kommen sie wieder und dann kommt die Phase vom Prüfen. Das heisst, dann haben sie Jesus angefangen, Fragen zu stellen, so Fangfragen in die Prüfung und wollen herausfinden, ob das wirklich der Messias sein könnte. Wenn wir also in den Evangelien lesen, finden wir meistens im ersten Teil, dass die Pharisäer nur beobachten und im zweiten Teil, dass sie ihn mit Fragen herausfordern. Das hat mit dem zu tun. Also, die eine Gruppe, das ist irgendein Haus voll Theologen, voll super Gelehrte, wo Jesus beobachten will. Und die anderen? Die anderen, die sind gekommen, weil Jesus da etwas passiert hat. Weil es heisst, Jesus ist durchs Land gezogen, hat Kranke geheilt. Jesus hat also Hoffnung geweckt bei den Menschen. Hoffnung, dass sie gesund werden können. Hoffnung, dass der Messias kommen könnte. Ihnen ist weniger um die Theologie gegangen, sondern viel mehr, hey, der Jesus, da muss Gott mit ihm sein. Der hat mit meinem Leben etwas zu tun. Und so hat sich das Haus gefüllt, auch eine Mischung mit Klerus und mit Menschen auf der Suche nach dem wirklichen Leben. Und Menschen auf der Suche nach einer Jesus-Begegnung. Ich finde es spannend. So ein Haus voll Leuten. Und jetzt gibt es einen Fokus auf eine Person oder auf eine Grüppli Person. Und so ist Gott. Trotz Massen vergisst er den Einzelnen nicht. Nein, er widmet jetzt die ganze Geschichte im einzelnen Mensch, in einem Kranken. Und so ist er. So sieht er die auch heute. Da gibt es einen Gelähmten. Wir wissen nicht mehr, was mit dem ist. Hat er einen Unfall gehabt? Ist er krank gewesen? Ist er von Geburt auf gelähmt? Ein Mann, der von Jesus gehört hat. Ich glaube, er hat Hoffnung gehabt. Hoffnung, dass Jesus ihm heilen kann. Aber das war ja anders gewesen damals wie heute. Heute ist ja Jesus eigentlich nur ein Gebet von dir entfernt. Du musst ja nie hinein. Du kannst beten und er ist da. Er gehört dich. Das war hier noch nicht der Fall gewesen. Also, Jesus ist im Haus gewesen, Pumpe voll umringt von Leuten, und da ist der Mann der gelähmt. Und der Mann will Jesus begegnen. Was hat jetzt der Mann gebraucht, eigentlich? Ist ja klar. Er braucht, dass Menschen vorbeikommen, ihn packen, ihn zu Jesus tragen. Doch, das passiert zuerst ja mal nicht. Ich habe mir überlegt, ob der gelähmte Mann uns etwas sagen will. Wir können verschiedene Menschen da drin sehen, bei dem Gelähmten. Wir können es ganz rein evangelistisch anschauen und sagen, gut, jeder Mensch eigentlich, wenn er nicht bei Jesus ist, ist er auf einem Weg gelähmt, weil Jesus ist das Leben, die Fülle. Wenn wir nicht angeschlossen sind bei ihm, sind wir ja eine Art wie gelähmt. Und das glaube ich auch. Ich glaube, in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld gibt es viele Menschen, die nicht in dieser Bestimmung leben. Vielleicht hast du aber bei dieser Geschichte an jemanden ganz Persönliches gedacht. Vielleicht hast du ja in deinem Umfeld jemanden, der stark in einer Not ist. Vielleicht nicht körperlich gelähmt, aber die Lähmung steht vielleicht für einen Bereich vom Leben, wo du merkst, der kommt einfach nicht für sie. Der braucht Jesus. Der braucht, dass Jesus ihm begegnet. Vielleicht aber hast du an den gedacht. Vielleicht fühlst du dich manchmal gelähmt. Nicht im ganzen Leben, vielleicht in gewissen Bereichen, wo du merkst, ich komme nicht vorwärts. Es bewegt sich nichts. Ich habe keine Hoffnung, keine Mut. Ich bin wie lahmgelegt. Vielleicht ist es eine Krankheit, die dich lähmt. Vielleicht sind es finanzielle Nöte. Vielleicht ist es ein Erlebnis, wo du einfach nicht drüber kommst. Und du merkst, es bremst dich. Vielleicht ist deine Geschichte. Und so kann jedes sich selber überlegen, ob es so Bereiche gibt, wo du wie gelähmt bist. Der Mann hat ja noch ewig können dort sitzen. Er braucht Hilfe. Er braucht eine Trägerschaft. Es steht jetzt ja nicht, dass die Freunde vorbeikommen, aber es sind Männer, heisst es, in Markus heisst es 4, die sehen das, die Not, und die kommen und nehmen sich dieser Not an. Die, finde ich, verhalten sich wie wirkliche Freunde. Die sehen die Not von dem Mann und wissen, der kann sich allein nicht bewegen. Eigentlich müssen doch die Theologen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten unterwegs sein und Menschen zu Jesus bringen. Aber das machen sie nicht. Die sind so beschäftigt mit geistlichen Fragen. Ich habe mir selber überlegen und fragen, sind wir manchmal auch so beschäftigt mit uns selber, mit der rechten und der falschen Lehre und mit uns und so, dass wir gar nicht so wahrnehmen, wenn gelähmte Menschen warten, dass wir sie zu Jesus bringen. Vielleicht hast du in deinem Umfeld Menschen, die warten. Trägerschaft ist doch eigentlich das Kerngeschäft von uns als Kirche. Wir werden gesandt in die Welt, in unseren Arbeitsplatz, in unser Wohngebiet, ins Altersheim, um Menschen helfen, einen Schritt näher zu Jesus zu kommen. Das ist doch eigentlich unsere Aufgabe. Menschen im Umfeld, die das nicht können selber. Vielleicht sind es die Person, die dir vorher in den Sinn gekommen ist, die darauf wartet, dass du mutig wirst, einen Schritt machst auf ihn zu. Und sagst, hey, wie kann ich dir helfen? Was möchtest du, dass ich dir tue? Was brauchst du? Schau, ich wüsste einen, der dir weiterhelfen könnte. Und weisst, wenn du selber der Gelähmte bist? Auch der brauchst Freunde, auch der brauchst Trägerschaft, auch der brauchst Gemeinschaft. Und das ist ein wichtiger Teil an mir als Kirche da. Dass wir zusammenkommen, nicht nur, wenn es uns gut geht, nicht nur, wenn ich keine Träger und keine Freunde brauche, sondern gerade dann, wenn ich einander brauche. Wenn ich da ankomme und sage, hey, ich brauche Hilfe. Ich merke, ich bin blockiert in meinem Leben, ich komme nicht weiter. Wenn ich merke, vielleicht, mein Glaube ist voller Zweifel. Dass ich auch von dann, mehr in die Gemeinschaft gehen und sagen, hey, betet für mich. Betet für mich. Glaubet für mich, weil ich es vielleicht selber nicht kann oder nicht mehr kann. Ich brauche Hilfe, ich brauche Menschen, die mich näher zu Jesus ziehen. Und das ist eine wichtige Aufgabe in einer Gemeinde. Das kann Hand in Hand gehen, wenn wir unterwegs sind unter der Woche und mit Menschen in Kontakt sind und wir merken, hey, es reicht ja nicht, die einfach zu betreuen in dem Sinn, wir könnten denen einfach ein gutes Programm bieten. Was denen sein Leben verändert, ist eine Beziehung zu Jesus, ein Kontakt. Da hätten ja die 4 Männer können sagen, hey, Jesus kommt dann schon mal vorbei, weisst du, der sieht das denn schon. Oder sie hätten ihm können zu essen geben oder sagen, komm, kannst du ein bisschen zu mir heim, weisst du. Oder sie hätten ihm können ein Fernsehprogramm einrichten, ein gutes, ihn unterhalten. Aber er wäre gelähmt geblieben. Wir wollen ihnen helfen, ein Stück näher zu Jesus zu kommen. Wir haben für das eine Kleingruppe. Kleingruppe ist eine gute Möglichkeit, um miteinander so unterwegs zu sein, um einander ermutigen. Oder Dienstgruppen, einfach Gruppen, wo man mit Gleichgesinnten zusammen sich trifft. Wo wir unseren Glauben herunterbrechen können, persönlich machen. Und so einander helfen, immer wieder motivieren. Komm, wir gehen zu Jesus mit deinem Problem. Komm, wir beten zusammen. Komm, Jesus sieht es. Einander Hoffnung zusprechen. Oder die Menschen, die wir unterwegs sind, mit ihnen mal einladen in den Gottesdienst, sagen, komm da an, du erlebst, dass Gott dich da anrühren kann. Das kann er ja daheim, natürlich. Aber da kann er es sehen. Oder mit dem Alpha Life Kurs nehmen. Wir sind jetzt unterwegs mit dem Alpha Life Kurs, wir haben etwa 15 Teilnehmer, und es ist mega spannend, so miteinander den Glauben zu thematisieren, zu entdecken, zu diskutieren, füreinander zu beten. Und da sind wir auch froh für euch, wenn ihr mitbetet, mittragt, für all die Menschen, die dabei sind. Also, die 4 packen den Mann und sie gehen zu Jesus. Das heisst, zuerst sie wenden. Ja, da gibt es Hindernisse. Es gibt auch bei uns manchmal Hindernisse. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, ist das ein rechter Prozess. Da braucht es sehr viel Engagement. Die haben ja nicht einfach im 117 können anrufen und sagen, du, da liegt der eine, hol den ab mit dem Blaulicht. Nein, die haben den angepackt und das Mädchen haben es auch noch mitgenommen und haben den gedreht, gebuckelt, geschwitzt, geschafft, gekrampft. Wir wissen nicht, wie lange sie mit dem unterwegs sind. Da gibt es manchmal Hindernisse, wenn wir zu Jesus wollen. Hindernisse vielleicht auch in unserem Leben. Vielleicht sind das Resignationen, dass ich sage, hey, es hat doch gar keinen Wert. Zweifel oder Angst, auf sich Neues Terrain einzulassen. Ja, was macht denn das mit mir? Es ist herausfordernd, mit Menschen unterwegs zu sein, die herausfordern, denen zu sagen, komm, wir gehen zu Jesus. Ja, was wäre denn, wenn denn nichts passieren würde? Würde ich mich dann blamieren? Diesen Träger ist alles egal. Sie sagen, komm, gelähmt, also komm, ja, wir nehmen die mit. Wir gehen. Was finden sie an? Ein pumpenvolles Haus. Keine Leute, die bereit sind, den aufzunehmen, sondern die wollen ja alle selber im Haus hocken. Also, da gibt es nicht Gas, dass der durch kann, sondern die sind alle mega beschäftigt und besetzen die Plätze. Ich habe aber mal gelesen, kein Hindernis ist zu gross, für das man es nicht überwinden kann. Oder ein Hindernis ist dazu da, um es zu überwinden. Ja, das sagen sich die vier Männer. Für was gibt es denn Stegen auf das Dach und für was kann man das Dach abdecken? Und das machen sie. Sie steigen aufs Dach und decken jetzt das Dach ab. Dann müssen wir mal überlegen, was die für eine... Ja, wie sagen wir denn? Die sind richtig draufgängerisch geworden. Nichts halten die ab, den Mann zu Jesus zu bringen. Sie könnten ja sagen, also, liebe Gelähmte, jetzt warten wir da 3 Stunden. Ich meine, Jesus kann ja nicht versuchen in diesem Haus. Irgendwann müsste er ja auch so kommen. Nein. Sie gehen aufs Dach. Dem Mann muss Jesus begegnen. Hey, das können wir lernen von denen. Bleiben wir dran mit unseren Menschen, wo wir sagen, hey, die müssen Jesus begegnen. Wir gehen nicht auf, auch wenn es Widerstand gibt. Wir wollen die Menschen zu Jesus führen. Geld. Als Jesus ihren Glauben sah, ich finde das ein spannender Satz. Er sagt jetzt nicht, als Jesus den Glauben des Mannes sah, oder der Freunde, oder des Gelähmten, sondern den Glauben, ihren Glauben. Gesamt. Gemeinsam glauben. Gemeinsam glauben, das ist verheißungsvoll. Dazu sind wir aufgefordert. Und ich sage euch, wenn 2 von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo 2 oder 3 zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Eine geniale Verheißung. Jesus ist ein Gebet von dir entfernt. Und wenn du die eins machst, mit deinen Freunden, mit deinen Trägern, liegt da drinnen Verheißung und Kraft. Glauben wir das? Warum haben die 4 Freunde unbedingt den Gelähmten zu Jesus bringen? Weil sie gewusst haben, Jesus heilt ihn. Und wir haben gelesen, Jesus ist noch der gleiche und sie wollen, sie drang, Menschen zu begegnen. Ihnen gut zu tun, sie gesund zu machen, das ist noch der gleiche Wille von Jesus. Wenn ich das wirklich zutiefst in glaube, hat das auf mein Leben eine Auswirkung. Dann fange ich an, beten mit Kranken. Das fällt in meinem Haus an, in meiner Familie. Wenn jemand krank ist, dann ich zuerst mal beten mit ihm. Dass man kommen kann zu Jesus. Und Tabletten braucht es vielleicht gar nicht, vielleicht braucht es sie noch. Aber wir kommen zu Jesus. Und wenn ich nachher sage, oh, das Gebet hat nichts genützt, ist das ganz eine heikle Aussage. Wie weiss ich denn das? Aber lass dich nicht entmutigen, wenn du das Gefühl hast, es hat nichts genützt. Lass dich anschlagen, sag ich, ja, wir beten wieder oder noch mehr. Weil ich will Gottes Wort ernst nehmen. Zusammen beten. Und was denkst du, was passiert, wenn das anfängst, Leben in jedem Umfeld? Wenn die Arbeitskollege Kopf hat und du sagst, hey, soll ich beten für dich? Ich glaube, die wenigsten sagen nein. Aber stell dir mal vor, was passiert, wenn der nachher keinen Kopf mehr hat. Plötzlich wird die Glaube spannend. Füreinander beten als Kultur. Nicht nur für körperliche Nöte. Das Gelähmtsein können wir ausweiten. Gelähmtsein vielleicht so ist ein Teil von meinem Leben. Dass wir beten füreinander. Ob hier unter Superchristen oder ausserhalb. Auch, dass das eine Selbstverständlichkeit wird. Von dem träume ich. Das muss ja auch nicht ein Mega-Ding sein. Sondern in einer Einfachheit. Natürlich. Selbstverständlich. Betet füreinander, dass ihr gesund werdet, sagt Jakobus. Ich habe schon viele Diskussionen gehört von diesen Medizinern, respektive, dass die Alternativmediziner den Mensch viel ganzheitlicher anschaut, als nur so ein reiner Chirurg. Das kann ja sein. Und in dem Sinn muss ich ja sagen, ist der Jesus irgendwie ein Alternativmediziner. Er schaut nämlich den ganzen Mensch an. Und so begegnet er jetzt dem ganzen Mensch, der vor ihm liegt. Er unterbricht sein ganzes frommes Programm Jesus. Müssen Sie sich das mal vorstellen? Ein Haus von Leuten, der unterbricht. Jetzt, wenn da plötzlich einer ein Minodach würde auftun. Zuerst würde ich mal denken, geht's denen eigentlich noch? Spinnen die? Das ist unser Dach. Wir lesen keinen einzigen Satz in die Richtung, sondern Jesus sagt, als er ihren Glauben sah. Jesus sieht den Mann und jetzt kommt eine Reaktion, die wir vielleicht so nicht erwartet haben. Er sagt zu ihm, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht haben wir euch auch schon gefragt, warum sagt das jetzt Jesus? Mit dem setzt Jesus das zweite Zeichen, dass er ein Messias ist. Oder der Messias. Weil Sünden vergeben kann nur Gott. Die haben jetzt also all geschaut, was Jesus macht. Und jetzt sagt doch Jesus, hey, mein Sohn, schon die Anrede, Sohn, Vater, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. All deine Gelähmtheit kannst du ablegen. Leben kommt in dein Leben nie. Alles, was dich bremset hat, ich komme dort rein und er wächst zu neuem Leben. Deine Last, deine Nöte, deine Selbstanklage, kannst du ablecken, ich habe es vergeben. Pharisäer rundum nehmen sofort ihre Aufgabe wahr. Es heisst, sie denken miteinander, sie reden miteinander. Und Jesus sieht das. Und jetzt sagt er ihnen, hey, liebe Leute, was ist denn einfacher? Sagen dir, sind die Sünden vergeben oder stand auf und bist geheilt? Was ist einfacher? Sünden vergeben kann nur Gott. In dem Sinne ist ja das ganz schwierig. Aber wenn jetzt Jesus sagt, er sind Sünden vergeben, wie kann er das beweisen? Das sieht man ja nicht. Mal vielleicht lacht er ein bisschen mehr. Aber sonst. Jetzt braucht Jesus ein Zeichen, zum beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Darum läuft er sie dort auf ihn und sagt, okay, liebe Leute, dass ich an Sünden vergeben, sprich, dass ich Gottes Sohn bin, dass ich der Messias bin, das beweise ich euch jetzt. Du arme Kerl im Namen Jesus, also ja, er ist ja Jesus, stand auf, nimm dein Bett und gang heim. Und der macht das. Ich habe mir überlegt, wenn Jesus damals schon Wunder gebraucht hat, um beweisen, dass er lebt und Gottes Sohn ist, wollt ihr das heute nicht auch machen? Wir haben ja oft ein komisches Gefühl bei dem Gedanken. Aber Jesus braucht genau das. Der Gelähmte, jetzt ist er eben nicht mehr gelähmt, der Mann hat keinen Beweis mehr gebraucht von den Pharisäern, dass das jetzt der Messias wäre, sondern ihm ist Jesus begegnet. Wenn wir also unterwegs sind mit Menschen beten und es passiert etwas, wird Jesus damit zeigen, hey, ich bin Gott, der lebt, noch heute unter euch. Das Evangelium ist nicht nur ein Wort, nicht nur Philosophie, das Evangelium ist nicht ein Lebensstil, das Evangelium ist eine Kraft. Der Petrus und Johannes werden gefangen genommen, kommen vor Herod und wissen, was man denen für eine Frage stellt. In welchem Namen und in welcher Kraft handelt ihr? Die sind nicht gefragt worden, was haben die für eine Theologie, sondern die Kraft, die von ihnen ausgegangen ist im Namen Jesus. Das, was Leben verändert hat. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass die Zeitungen voll sind. Weil es heisst, hey, das sind kraftvolle Gemeinden in Aarau. Die reden nicht nur von Gott, sondern ich begegne Jesus. Ist das nicht das, was wir wünschen? Apostelgeschichte 4. Die Christen sind verfolgt worden. Dann kommen sie zusammen, sie beten um Mut. Und nachher beten sie, Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen, damit alle Welt merkt, dass du lebst. Und da erbebte die, das Haus, die Städte. Jesus wird sich noch heute dir zeigen, mir zeigen. Er wird uns begegnen, nicht nur einmal, immer wieder. Er wird, dass ich wirklich ihm vertraue. Dass ich weiss, ich kann zu ihm kommen mit allem, was ich bin und habe. Er hilft. Michael hat schon gesagt, es ist eine Möglichkeit, vielleicht hast du etwas Kleines erlebt, ein kleines Wunder, ein grosses Wunder, etwas, was dich motiviert hat. Es ist die Möglichkeit, um das nachher zu sagen. Wir singen jetzt das erste Lied. Wir trauen dir Grosses zu. Ich bin während der Anbetung bin ich hinterher, weil ich habe mich beim Fußball oder Auffahrt habe ich mein Knie grausam kaputt gemacht. Ich konnte fast nicht mehr laufen. Ich habe gesagt, da bet doch für mich. Wir haben sie heute über Kranken gebet. Und als ich da oben bin, hat es mir noch grausam wehtan. Und je länger, je mehr, weniger. Ich glaube, Gott will uns anrufen. Und ich glaube, dass er mein Knie anrührt. Immer mehr.